Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
Ich werde natürlich so gut und ich finde auch zu Recht, ich gerne die Leistungsgesellschaft kritisiere, schließe ich mich selber gar nicht aus und werde auch lieber über meine Leistung erkannt oder identifiziert, zum Beispiel als Schauspieler, als über diese eine Fehlleistung, wie du dir denken kannst.
Ja, definitiv. Also ich finde es spannend, dass du das selbst reflektierst als eine Fehlleistung. Was ist ja keine Fehlleistung?
Ja, was denn sonst?
Ja?
Ja, oder? Also ich habe halt mir was vorgenommen, tausendmal gemacht, schon zigmal damit aufgetreten, mache Saltos, seit ich denken kann, noch bevor ich klar denken konnte, habe ich Saltos gemacht und habe da gearbeitet in der deutschen zweiten Bundesliga wie französischen Liga und mache Saltos über Hindernisse, seit ich denken kann. Das war immer eine gute Leistung und einmal ist es halt fehlgeschlagen.
In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Mein heutiger Gast wurde über Nacht schlagartig berühmt. Eine Wette, die seiner Aussage nach nicht mal annähernd so gefährlich gewesen sei wie all seine Skiurlaube, hat das Leben des Adrenalin-Junkies auf den Kopf gestellt. Aber sich aufhalten lassen, das kam nie in Frage. Und so kennen wir ihn heute als Schauspieler in Filmen und im Theater, verfolgt er da seine große Leidenschaft. Als Autor gibt er vielen Menschen Kraft und steckt sie mit seiner positiven Lebenseinstellung förmlich an. Und als Sprecher motiviert und hilft er anderen, die Ähnliches durchleben, wie er und seine Familie es taten. Ich hoffe, dass er uns hier ein bisschen von seinem Mut, Engagement und vor allem den Kampfgeist abgeben kann, denn das kann wirklich jeder gebrauchen. Herzlich willkommen, Samuel Koch.
Dankeschön vielmals, hallo.
Schön, dass du da bist. Samuel, starten wir direkt mit der ersten Frage.
Oha.
Gibt es einen Film deines Lebens, einen Film, den du ganz besonders gerne magst, aus unterschiedlichen Gründen?
Ich durfte ja in der Vorbereitung schon einen absenden, aber ich hätte ihn nicht als den Film meines Lebens bezeichnet. Ich glaube, ich hatte A Knight's Tale angegeben.
Ganz genau, ein. Genau.
Ja, oder?
Genau, A Knight's Tale mit dem legendären Heath Ledger und Paul Bettany.
Den würde ich nicht als den Film meines Lebens bezeichnen.
Aber du hast ihn angegeben.
Ich habe ihn angegeben, weil der für mich so Jugend und Kindheit ist und sich aber auch in seiner filmischen Faszination bis ins Hier und Jetzt gerettet hat oder retten konnte. Meine Geschwister und ich, wir haben den unglaublich gern geschaut. Ich weiß nicht, als kleiner Bengel, irgendwann hatte man mal so eine, ich weiß nicht, wie das bei dir war, so eine Ritterphase, wo man so fasziniert vom Mittelaltertum und so. Und das ist ja ein Film, der im Mittelalter spielt, aber der ganz merkwürdig mit Stilmitteln der heutigen Zeit kokettiert. Und es fand ich so absurd, wenn schon zu Beginn, also die Handlung basiert darauf, dass Sir Hector sich erstmal zu Tode kackt und daraufhin beginnt so ein anonymes Versteckspiel und dann kommen die Trompeten zum Einsatz und wenn die Menschen in diese mittelalterlichen, weiß nicht wie das damals hieß, Trompeten pusten, erklingt synchron der E-Gitarren-Sound von We Will Rock You. Und das ist nur eins der ersten Stilmittel, die. Und ich finde, es ist nicht albern gemacht, auch heute noch. Und meine Geschwister und ich, wir haben das einfach unglaublich gern geschaut. Also, das ist wahrscheinlich der Film, den ich mit am öftesten gesehen habe und sehen durfte. Und ich finde auch alle Nebendarsteller großartig gespielt, auch heute noch. Also, nicht der Film meines Lebens, aber
Einer, der auf jeden Fall zu den Filmen guckt, gehört, die du gerne guckst. Ich meine, er ist über 20 Jahre alt. Ja. Und ich finde, du hast es gerade so treffend bezeichnet. Was ich damals so absurd fand, als ich ihn gesehen habe, ist, Paul Bettany taucht als wenn er als erstes auftaucht, erhält er dann diese Rede, glaube ich, in diesem... Ja.
Paul Bettany ist großartig.
Ja, genau. Und dann hat er so kurze, raspelkurze Haare.
Ja.
Erinnerst du es noch?
Ja, ja.
Und das ist ja auch so ein Stilmittel, was überhaupt nicht eigentlich zu dem Kontext des Mittelalters passt, weil man denkt ja so lange Haare, ungewaschen Bart, so ein bisschen so wie Valhalla und Vikings und wie das alles heißt. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Idee, die dahinter steckt, total cool.
Aber demnach kennst du ihn, aber du kennst wahrscheinlich eh fast alle Filme.
Nee, das glaube ich nicht. Aber ich kenne den und ich habe den auch schätzen gelernt, weil der genauso wie du es gerade gesagt hast, der ist so ein schöner Mix. Der nimmt sich nicht selber zu ernst, ne? Also es ist nicht zu blutrünstig, nicht zu dunkel, nicht zu schlimm. Und dann zusätzlich mit dieser Musik und dann hier Love Interest Shannon Sassamon oder wie sie auch immer heißt, hat ja auch so, das ist alles so ein bisschen so cool und hip gemacht, ne?
Mhm. Aber ja, ich verstehe auch, ich habe ihn dann irgendwann, hat natürlich meine Frau mich auch mal gefragt, damals waren wir wahrscheinlich noch verlobt oder so. Dann spricht man auch so über Lieblingsfilme und dann war ich auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hatte schon manchmal so Flops mit verschiedenen Formaten, sich so ganz angeheizt, jetzt gucken wir Night's Tale, mein früherer Kindheit-Lieblingsfilm. Und dann ist man so, oh, jetzt, du kannst dich freuen. Und dann guckt man ihn so an und am Ende des Films sagt sie so, ja, nett. Und
kann man machen, muss man.
Kann man machen, muss man nicht. Und irgendwie von der Euphorie schwappt gar nichts über. Ähnlich hatte ich das, als ich immer dann Jackie Chan Film gezeigt habe, den man als kleiner Bengel super fand. Oder Nick Knatterton, kennst du das
ja, noch? Ja, klar.
Nick Knatterton.
Mit diesem großartigen Outfit, das er hatte und dieser Schiebermütze und so, ne?
Dass man irgendwie so als Jugendlicher ganz großartig fand. Und wenn man dann andere versucht, dafür zu begeistern, so, ja, wie du sagst, kann man machen, muss man nicht. Ist immer ein bisschen ernüchternd.
Aber würdest du die Frage denn jetzt anders beantworten? Also gibt es denn einen Film deines Lebens? Oder ist das auch eine extrem schwierige Frage? Weil ich finde, Night's Tale ist total schön, dass du das ausgewählt hast, weil das ist natürlich ein etwas anderer Film.
Ja. Den Film meines Lebens, das ist so ein fast mystisch überhöhter Begriff. Aber das klingt jetzt schäbig, aber da würde ich, und den kennen wahrscheinlich die wenigsten, wahrscheinlich 4 Tage im Mai nennen. Kennst du den?
Den kenne ich nicht.
Kennst du nicht?
Nee.
Von Achim von Boris, hat später Babylon Berlin unter anderem als Regisseur mitgestaltet. Und deshalb auch, wir sitzen ja hier gerade zusammen in Hamburg, war deshalb Film meines Lebens, weil es mein erster großer Kinofilm war, den ich mitgestalten durfte. Und ich habe hier in Hamburg studiert, war noch an einer privaten Schauspieluni, hatte gerade meine düstere militärische Vergangenheit ad acta gelegt, wollte mal wissen, wie das ist mit meiner Faszination für Film, die ich schon hatte, seit ich 12, 13 bin. Ich muss gerade, wie alt bin ich? Ich habe mein 20-jähriges Fernsehjubiläum gefeiert, mein erster Fernsehauftritt war hier in Hamburg, tatsächlich. Als kleiner Risikodarsteller musste ich so einen Treppenstunt machen und eine kleine Prügelszene. Jetzt trifft ich ab. Und hier in Hamburg eben hatte ich studiert und brauchte einen Nebenjob und bin in Hamburg-Studios reingelaufen, habe einfach geguckt, was hier so abgeht, habe meinen Lebenslauf reingehalten und dann sagt der Produktionsleiter hier, Patrick Brandt, Sie sind gerade in der Vorbereitung für einen Film und da haben wir ganz viele Soldaten. 170 Soldaten, deutsche und russische Soldaten. Für die, die ihn nicht kennen, 4 Tage Mai, so wie du, spielt in den letzten 4 Tagen im Zweiten Weltkrieg im Mai. Zwischen so einer Schwebe ist jetzt noch Krieg oder ist der Krieg vorbei. Und spielt in einem Waisenhaus, was von russischen Soldaten besetzt wurde. Und dann kamen andere russische Soldaten und wollten das noch einnehmen und die russischen Soldaten haben das gegen die russischen Soldaten verteidigt, weil sie sich mit den Mädchen und dem Personal im Waisenhaus angefreundet haben. Und dann haben sich die russischen Soldaten mit anderen deutschen Soldaten verbündet und dieses Waisenhaus gegen wiederum russische Soldaten befreundet. Diese Sätze kommen mir dieser Tage absurder vor denn je. Und das ist im Groben die Handlung. Und eben in dem Waisenhaus sind viele Kinder. Und Patrick Brandt schaute meinen Lebenslauf an, sah, okay, der hat Kindergottesdienst gemacht, der hat fürs Bundeswehr-Sozialwerk Kinderfreizeiten betreut, der war als Hilfsausbilder aktiv, der wäre beinahe Offizier geworden und nach Afghanistan gegangen, beziehungsweise, das stand für mich nie zur Debatte, aber wenn ich mich hätte verpflichten lassen müssen, ich wäre beinahe Pilot geworden, anderes Thema. Und dann sagt er, okay, wir brauchen noch einen Kinderbetreuer und wir brauchen noch einen militärischen Berater für unsere Soldaten. Also bist du unser Mann. Und das war so mein erster Film, den ich dann machen durfte. Und bin innerhalb dieser Vorproduktion und der Dreharbeiten, dann hat Achim von Borris schnell gemeint, ah, wir brauchen noch einen deutschen Soldaten. Dann habe ich da noch einen deutschen Soldaten gespielt, bin in so eine Original-Wehrmachtsuniform geschlüpft, war gleichzeitig dann noch Produktionsassistenz und dann gab es Schwierigkeiten in der Regieassistenz. Dann bin ich auch dort irgendwie aufgestiegen und war total leidenschaftlich einfach bei diesem Film dabei. Habe vorher schon ein Regiepraktikum bei Bavaria und so gemacht, hatte schon ein bisschen Erfahrung, aber das war mein erster großer Film. War damals, heute wäre das wahrscheinlich schwer möglich, eine russisch-deutsche Koproduktion. Ist dann irgendwie der NDR oder so, ist mit 1,4 Millionen noch vom Budget abgesprungen und dann mussten wir von 6 Panzern auf einen Panzer runter und ich hatte dann immer Kontakt zu dem internationalen Kriegswaffenbeauftragten und mit den Soldaten marschieren geübt und mit den Mädels im Waisenhaus und ihren Problemen, die waren halt so zwischen 8 und 13 Jahre, war ich wechselwirkend beschäftigt und teilweise eben auf so einem großen sturen Pferd, was schwer im Galopp zu kriegen war, unterwegs bewaffnet mit meinem Megafon und meiner Wehrmachtsuniform, um die Komparsen zu inszenieren, am Strand von Rügen hin und her geritten. Und deshalb Film meines Lebens, weil er mich neu für den Film begeistert hat.
Und vor allen Dingen dir auch die Möglichkeit gehabt hat, mal komplett einzusteigen. Ne? Also es ist ja super, dass du das alles machen durftest und ausprobieren konntest, um zu sehen, ob dir das auch wirklich liegt. Das ist ja immer ein Riesenunterschied zwischen Traum, sage ich jetzt mal, und der Wirklichkeit, oder?
Ja, ich habe teilweise mal Ton geangelt. Ich habe die Schienen für die Dollys geschleppt. Ich habe die Panzerabwehrkanone durch die Gegend geschoben, Blümchen reingesteckt und Fotos gemacht. Ja, so alle Gewerke reinschnuppern dürfen. Aber was mich halt fasziniert hat auch, war, ich habe dann noch so mal zum Casting getrommelt und wir brauchten noch mal ein paar mehr russische und deutsche Soldaten. Ich da in Kiel, in der Nähe von Kiel, auf so einem von Bülow Gut haben wir damals gedreht auch. Und haben noch mal ein paar Soldaten gecastet in einem Kino in Kiel und ich war dafür verantwortlich. Und dann habe ich die den Masken- und Kostümbildnern vorgestellt und einen Maskenbildner, der Heiko, sagte, nee, also der geht nicht als Deutscher, der muss ein russischer Soldat sein. Und dann gab es da Diskussionen, nee, wir brauchen aber, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zahlen waren, aber wir brauchen den aber da. Und er sagt, nee, das muss ein russischer Soldat sein. Also ich merke schon wieder, wie merkwürdig diese Formulierungen heutzutage sind. Aber, und er ist dann bis zum Produktionsbüro gesagt, nee, der muss dahin. Und den schminkt er jetzt nicht deutsch oder so. Was immer das bedeuten mag, klingt alles sehr merkwürdig, aber ich merkte, wie so jedes Gewerk in diesem Film so sein Bestes gibt und sich verausgabt, sei es vom Kostüm natürlich über Maske, über die Requisiteure und habe eben auch Menschen kennengelernt, ein Archäologe war der Requisitenfahrer, ein ehemaliger Restaurantbesitzer war Beleuchter und alles Menschen, die ihren Beruf oder die Quereinsteiger im Grunde waren. Quereinsteigerinnen gab es natürlich auch und die ihre Berufung im Film gefunden haben und gesagt, wir geben ihre ganze Energie in die Erstellung dieses Werkes. Und das fand ich damals noch als sehr junger Mann total faszinierend, diese Hingabe. Und auch ich habe mich dann anstecken lassen und das war so ein großer Hof von den Bülows, den Erben von Loriot, wenn man so will, auf dem wir gedreht haben und da waren Zigarettenfilter im Kopfsteinpflaster Und das gab es natürlich im Zweiten Weltkrieg nicht, Zigarettenpflaster und so mehr. Die ganze Crew zusammen, ich auch, auf den Knien durch diesen riesen Platz und haben diese Zigarettenfilter rausgepult. Alles für die Ästhetik des Films. Und
aber ich finde, das ist ja total wichtig. Das ist ja auch etwas, was dich sicherlich stört, wenn diese Continuity, beziehungsweise wenn du dir einen Film anguckst, der in einem anderen Zeitalter spielt, als vielleicht einige Requisiten, die du da auftauchen siehst. Das kann einem schon auch manchmal den Geschmack verderben am Film, oder?
Ja, dann ist es auch wieder witzig. Weißt du, was bei Ben Hur, bei der großen Wagenrennen?
Die Rolex von Charlton Heston.
Ja, weißt du, was noch zu sehen war, was ich bisher nicht wusste? Habe ich erst letzte Woche herausgefunden. Man mag es nicht glauben, aber ich habe es noch nicht überprüft, aber es war Bestandteil eines Ratespiels, dass da sogar ein kleines rotes Auto hinten durchs Bild fährt.
Echt?
Ja.
Ah, das ist geil.
Das ist richtig.
Also, das ist ja wie diese eine. Das ist
schon wieder witzig.
Ja, kennst du diese eine Szene? Ich weiß gar nicht, welcher James Bond-Film das ist, wo er auf zwei Rädern auf der rechten Seite in so einen ganz schmalen Spalt reinfährt, weil er verfolgt wird und kommt dann auf der anderen Seite auf zwei Rädern auf der linken Seite wieder raus.
Ich wüsste nicht, welcher James Bond, aber es kommt mir irgendwie bekannt.
Ja, genau. Also, es geht da auf jeden Fall. Also, ja, aber ich finde, das, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute immer so ein bisschen unterschätzen und gar nicht wertschätzen, dass Film genauso wie Serie oder Show immer Teamwork ist. Ne? Dass es dann natürlich Leute gibt, die vorne stehen, die dann vielleicht ein bisschen mehr das Scheinwerferlicht abbekommen. Aber wenn du nicht ein Team dahinter hast, das mit ganz viel Leidenschaft und Akribie dabei ist, wird das Produkt am Ende, kann es auch nichts werden.
Ja, das stimmt. Und das hatte mich damals, deswegen...
Vier Tage im Mai. Kann ich total nachvollziehen, wenn das etwas ist, was dich auch für spätere Jahre so geprägt hat und vor allen Dingen das Erlebnis, wenn dir das, also das ist schön, dir zuzuhören, weil du wirklich so, man hört das richtig an deiner Stimme und also ich sitze dir jetzt ja gegenüber, man sieht es auch an deinem Blick, du schwelgst einfach in schönen Erinnerungen und das ist toll.
Ja, ich bin auch ein hoffnungsloser Nostalgiker.
Aber das ist gut, bin ich auch.
Okay, sehr gut.
Wie sieht's aus mit Serie? Gibt es da eine Lieblingsserie der letzten Jahre, Jahrzehnte?
Oh nein, das ist echt peinlich. Weil ich
wieso?
Ich glaube auch da schon wieder Nostalgiker bin. Ich bin tatsächlich gar nicht so sehr auf den Serienhype, wie ich ihn mal nennen würde, der letzten Jahre aufgesprungen. Wenn ich an die Kindheit denke, deswegen sage ich Nostalgiker, da hat man, glaube ich, in der Grundschule hat man sich mit den anderen ausgetauscht über Kommissar Rex, der gute Alte, weiß nicht, ob du noch kennst.
Ja, mit Tobias Moretti.
Tobias Moretti, genau. Unter anderem. Aber wen ich noch grandioser fand, ich weiß nicht, ob du es kennst, jetzt für die ganz alten zuhörenden Menschen, den Stockinger. Weißt du noch, wer das
ist?
Nee. Ah, der hatte ein unfassbar humorvolles Talent, wie so oft die B-Charaktere, die dann ein Format die Würze verleihen. Wie auch immer, aber dann mochte ich extrem gerne auch wieder nostalgische Jugend, mochte ich Monk. Kennst du das?
Monk mit Tony Shalhoub.
Ja,
klar. Genau. Der etwas andere ist er Detektiv.
Ja, genau, Privatdetektiv.
Aber hast du auch Monksche Charakteristika?
Ach du meine Güte, du meinst so autistische Charakteristika?
Also und ich muss da also ja, autistisch klingt immer gleich so schlimm, aber ich glaube, jeder hat so einen kleinen Monk ja in sich drin.
Ja. Ne?
Aber hast du solche Charakterzüge?
Ich überlege gerade, also für die, die es nicht kennen, das ist, glaube ich, so im Intro schon verarbeitet, dass er, wenn er auf Pflasterstein läuft, niemals schafft, auf die zwischen die Pflastersteine zu treten, sondern immer in den Pflasterstein. Ich überlege gerade, was ich habe. Ich habe schon so manche, wie jeder, bin ich auch nicht perfekt natürlich. Ich habe bestimmt, also ich mag schon sehr gerne, ist ordentlich und sehr sauber.
Bist du da sehr penibel?
Akkurat und Problem ist ein bisschen, dass ich nicht mehr so selber gut dafür sorgen kann. Aber meine Familie hat mich früher ausgelacht, dass ich immer so Systeme etablieren wollte und sagte, okay, bis heute werde ich dafür gehänselt, muss man fast sagen. Wenn ich sage, nach dem Essen nimmt jeder was vom Tisch und noch was anderes. Ein Teil und noch ein weiteres, dann ist der Tisch abgedeckt. So war immer. Habe ich immer versucht, so Systeme in die Ordnung eines Familiengefüges einzuführen.
Ja, man sagt ja auch viele Hände, schnelles Ende.
Ja, zum Beispiel, aber es hat bei uns nie funktioniert. Es musste dann doch immer einer alleine machen, weil alle aufgestanden sind und gegangen. Das fand ich total unökonomisch. Und ich mag schon sehr Ökonomie. Und ich habe schon früh auch in meiner Jugend etabliert, willst du cool sein wie Sammy, spare Licht und Energie. Auch dafür wurde ich damals noch belächelt, dass ich immer so...
Ja, jetzt ist das ein Leitspruch für alle.
Ja, dass ich damals so energiesparend sein wollte. Ja, und jetzt... ja, jetzt 20, die jahrelange Energiespararbeit wird sie auch mal wertgeschätzt und wertgeschöpft, hoffentlich. Ja, so, ich glaube nicht erst durch, wie ich vorhin schon sagte, so eine Wehrdienst-Vergangenheit oder die Feldwebel bzw. die Unteroffiziere rohe weiße Eier durch den Raum rollen lassen, um zu überprüfen, ob denn gut Staub gewischt ist.
Wirklich?
Ja, das sind so diese...
Wirklich? Das ist wirklich so gewesen. Also du, ich habe Zivildienst gemacht. Ja,
genau. Ein Wehrdienstverweigerer. Sehr gut. Ah nee, ich war Zivildienstverweigerer. Ich hätte auch gerne Zivildienst gemacht. Ich hatte schon eine Einrichtung, in die ich sehr gern gegangen wäre. Aber mich hat das mit dem Fliegen so gejuckt.
Du hast vorhin gesagt, du wärst gerne Pilot geworden oder hättest du Pilot werden können, aber ja, wolltest dann nicht, weil du in einen Film abgedriftet bist.
Hab deine Folge gehört mit Tom Cruise über hier Top Gun unter anderem. Und ja, ich hatte mich tatsächlich beworben als Strahlflugzeugführer, also als Jetpilot. Einfach, ich wollte es mal versuchen. Ich komme aus dem Kunstturnen und habe Fliegen schon immer geliebt, hatte da eine Leidenschaft und dachte, ich versuch's mal. Und dann musste ich da so eine Offizierseignung machen an der Offiziersbewerberprüfzentrale und habe die bestanden. Dann gab es Wehrflieger-Verwendungsfähigkeitstestphase 1, 2, 3. Bin dann immer so weitergerutscht und habe die alle bestanden. Bin aber dann in der dritten Phase ausgeschieden, weil man auch so eine Verletzung festgestellt hatte, die ich vom Kunstturnen trug. Und dann war das auch wieder vom Tisch. Ich hätte Fläche- und Hubfluggeräte steuern dürfen, aber damals als naiver, undankbarer Bengel habe ich gedacht, okay, das ist wie Busfahren in der Luft. Was soll ich da... Und dann noch, bis ich 41 bin, mich verpflichten lassen. Das kam mir dann, nachdem ich die Menschen kennengelernt hatte, doch etwas absurd vor. Dann habe ich das wieder sein lassen, habe was ganz Ähnliches gemacht, habe noch am gleichen Tag, nachdem ich in Fürstenfeldbruck diese Tests hatte, mit Bavaria Filmstudios angeschaut und einen Aufnahmeleiter kennengelernt, der mir meinen ersten Job besorgt hat bei Bavaria.
Und hast dann gemerkt, dass deine Leidenschaft doch in eine andere Richtung ausschlägt?
Ja, wenn gleich das auch alles immer ein Probieren war.
Ja, aber also das finde ich gut.
Es war jetzt nie, dass ich gesagt habe, Film und Fernsehen oder was auch immer ist mein großer Traum und ich kann nichts anderes machen und die Bretter sind die, die mir die Welt bedeuten. Deswegen tue ich mir auch schwer mit so großen Begriffen der Film meines Lebens oder sowas. Aber das war eben, wie schon gesagt, ein Film, der mich so weit geprägt hat, dass ich gedacht habe, oh, da will ich gern weitermachen.
Kann ich verstehen. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Habe ich natürlich mich in der Vorbereitung eingehend mit beschäftigt und würde es ganz klar mit Ja beantworten. Meine Frau und ich, wir haben ganz proaktiv Anfang des Jahres gesagt, so, jetzt gehen wir ins Kino, jetzt erst recht. Und jetzt machen wir das als Happening und als Erlebnis und haben einen Kinogutschein geschenkt bekommen oder uns schenken lassen zu Weihnachten oder so und haben den in wenigen Wochen aufgebraucht. Also damit konnte man gleich ein paar Mal ins Kino gehen und haben das sehr, sehr genossen. Dann gab man mir noch so ein Cineplex bei uns in der Region entdeckt mit so wirklichen Liegestühlen, so die Füße hoch machen kann, die Rückenlehne zurück. Da muss man aufpassen, dass man nicht einpennt.
Das kenne ich auch.
Kennst du auch. Und ja, finde, man sollte jetzt erst recht ins Kino, gerade wo die Kinobranche so gelitten hat und es ist einfach nochmal was anderes. Und auf der anderen Seite kann ich es auch nicht ablehnen, dass wir auch natürlich die Couch lieben. Ich habe, glaube ich, seit ich daheim ausgezogen bin, keinen Fernseher mehr, also seit 15 Jahren oder was. Und hab mir schon früh so ein Beamer-Dingsbums geleistet und immer schöne Wand freigelassen. Und so haben wir auch, jetzt wird sehr intim, wir haben so zwei Couches in unserem Wohnzimmer, wo der Beamer steht. Und wir nehmen uns gerne Zeit und schieben die so zusammen. Und der Begriff, den wir...
Eine kleine Lümmelecke macht ihr euch.
Du sagst Lümmelecke, wir nennen es Liebesbucht.
Oh, Liebesbucht, finde ich, klingt viel schöner als Lümmelecke.
Ja, weil es ist dann echt, man ist so von allen Seiten von Arm- oder Rückenlehnen der Couch umgeben. Und dann wird der Beamer angemacht und dann habe ich auch schon vor langer Zeit eine gute Bose-Anlage geschenkt bekommen. Und dann ist es fast wie Kino, nur fast.
Und dann guckt ihr manchmal den Film zu Ende und manchmal auch nicht.
Ja, oder mit Intermezzi.
Mit Intermezzi, sehr schön. Samuel, ich würde gerne einmal kurz ein Thema streifen, das ich auch eingangs schon gesagt habe. Und du hast da schon tausendfach drüber geredet, deswegen entschuldige bitte, aber trotzdem würde ich das gerne einmal ansprechen. Stört dich die Assoziation immer mit diesem besagten Abend damals in der großen Samstagabendshow, wenn man über dich spricht oder wenn die Presse über dich spricht oder wenn du vorgestellt wirst?
Stören. Stören ist auch so ein großer Begriff. Ich sag's mal andersrum. Bin jetzt hier gerade schon beim Reingehen ins Studio auch angesprochen worden oder kurz erkannt worden und gebe offen zu, dass es mich weniger stört, beziehungsweise dass es mir lieber ist, wenn ich erkannt werde und wenn jemand sagt, Sie sind doch der Schauspieler. Ich habe Sie in Kafka gesehen oder ich habe Sie im Deutschen Theater gesehen oder ich habe Sie, was weiß ich, wo gesehen im Theater oder in den wenigen Filmen oder Fernsehaktivitäten, die ich mitspielen durfte, wenn jemand sagt, Sie sind der Schauspieler, als wenn ich angesprochen werde, Sie sind doch der mit dem Unfall oder der von Wetten, dass. Will heißen, ich werde natürlich so gut und ich finde auch zu Recht, ich gerne die Leistungsgesellschaft kritisiere, schließe ich mich selber gar nicht aus und werde auch lieber, ein bisschen lieber über meine Leistung erkannt oder identifiziert, zum Beispiel als Schauspieler, als über diese eine Fehlleistung, wie du dir denken kannst.
Ja, definitiv. Also ich finde es spannend, dass du das selbst reflektierst als eine Fehlleistung, weil es ist ja keine Fehlleistung.
Ja, was denn sonst?
Ja?
Ja, oder? Also ich habe halt mir was vorgenommen, tausendmal gemacht und zigmal damit aufgetreten, mache Saltos, seit ich denken kann, noch bevor ich klar denken konnte, habe ich Saltos gemacht und habe da gearbeitet in der deutschen zweiten Bundesliga wie französischen Liga und mache Saltos über Hindernisse, seit ich denken kann. Das war immer eine gute Leistung und einmal ist es halt fehlgeschlagen, also eine Fehlleistung.
Okay, wenn du es von dem Standpunkt aus siehst, dann kann ich das verstehen, dass die Fehlleistung dann vielleicht der richtige Begriff ist. Ja. Aber manchmal ist es dann vielleicht auch situativ. Aber ich finde, das Schöne ist ja, und damit, also ich assoziiere dich damit überhaupt gar nicht.
Okay, sondern das freut mich. Ich merke, das freut mich. Also kann ich sagen, das andere freut mich weniger.
Ja, genau. Okay. Und zu Recht. Aber ich finde
das. Wenngleich ich nicht sagen würde, es stört mich, weil ich es auch natürlich auch verstehen kann. Ja. Du hast eingangs gesagt, da habe ich schon kurz geschluckt. Dadurch berühmt geworden, weil ich wollte jetzt nicht deine schöne Anmoderation, die ich sehr gelungen fand, wollte ich jetzt nicht relativieren. Jetzt mache ich es doch, entschuldige bitte.
Nein, bitte.
Weil für mich hat das überhaupt nichts mit Ruhm zu tun, sondern eher beschämt, wenn man müsste man sagen. Oder wenn du bekannt gesagt hättest, wäre es was anderes. Aber ruhmhaft war daran so wirklich nur gar nichts.
Okay, ja, auch da hast du recht.
Bin ich dir ins Wort gefallen, bitte.
Nein, überhaupt gar nicht. Aber das finde ich gut, dass du das korrigierst, weil du hast natürlich recht. Im Kontext dessen ist Ruhm ja, also auch im Kontext der Fehlleistung, die du ja auch eben gerade ganz klar definiert hast, ist Ruhm auch das falsche Wort. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass, also ich dich bewundere, das habe ich dir schon mal gesagt, aber ich bewundere ehrlich gesagt deine Leistung. Also deine Leistung als Schauspieler. Und ich finde es total großartig auch zu spüren, wie sehr du diesen Beruf liebst. Und das habe ich gestern, wir waren gestern bei einer Veranstaltung gemeinsam von einem großen Streamer, der sein Programm vorgestellt hat. Und was ich an dieser Veranstaltung schön war, ist, dass alle Menschen, die auf der Bühne waren, so gebrannt haben für ihr Produkt, mit ganz viel Leidenschaft.
Ja.
Und das merkt man auch bei dir. Das merkt man auch bei dir in dem Kontext, wie du drüber redest, aber wie du deinen Job auch machst. Um das jetzt mal anders zu formulieren, ist deine Liebe zu dem rein zufälligen Job, den du jetzt hast, wir haben ja gehört, du hättest auch Pilot werden können und viele andere Möglichkeiten, wächst die? Also ist das Respekt und Leidenschaft und Liebe für etwas, was du sehr zu schätzen weißt, weil wir beide arbeiten im Showbusiness auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist ja auch ein ständiges Auf und Ab. Man ist ja auch von viel Willkür von Menschen in entscheidenden Positionen abhängig. Aber trotzdem mag ich meinen Job total gerne. Also mir macht es immer noch ganz viel Freude und Spaß. Ist das bei dir auch so? Wächst das oder ist es manchmal auch frustrierend?
Interessant, wenn du wieder von so einem großen Begriff wie Liebe sprichst, dann würde ich sagen, es ist wie mit vielen Liebesdingen, dass man die auch ein Stück weit pflegen muss und dass die, ja, wächst, aber sich auch ändert. Also Bestes, oder ist, glaube ich, meine Biografie ein gutes Beispiel, wie sich diese Liebe ändert. Ich habe es vorhin angedeutet, mit 13 meinen ersten Schnupperkurs in so einer Stunt- und Schauspielschule geschenkt bekommen, weil ich immer bei Filmen schon früh, wenn ich mit meinem Papa James Bond oder was angeschaut habe oder anschauen durfte, dann fand ich immer die Menschen interessant, die den Film zu dem Spektakel machen, der dann eigentlich ist. Und was für mich als Junge oder auch heute noch, muss ich ehrlich sagen, den Film die Würze gibt, die er hat. Und das sind eben nicht die schauspielenden Menschen überwiegend, sondern auch diejenigen, die nicht narzisstisch ihre Bratze in die Kamera halten. Nämlich die Risikodarstellenden oder auch Stuntmen genannt. Und deswegen habe ich so einen Gutschein geschenkt bekommen. Und damals hatte ich dann Stuntunterricht. Das fiel mir ganz leicht alles als junger Kunstturner, weil ich wusste, meinen Gliedmaßen Befehle zu geben und schnell wusste, wie man unbeschadet eine Treppe runterstürzt, von Häusern in Luftkissen springt, sich anzünden lässt und all diese Dinge, und hatte eben auch Schauspielunterricht. Und heißt, da war eine Liebe und Faszination für, ich nenne es mal, die Branche. Aber Schauspiel fand ich ganz grauenvoll, ganz, ja, furchtbar. Dann musste ich da so zu Titanic-Musik, fremden Mädchen von Kameras abgefilmt, pseudo-bedeutungsschwangere Blicke zuwerfen, im Kreis laufend. Und das fand ich ganz grauenvoll. Und ich habe mir damals eigentlich nicht geschworen, aber gesagt, ich mache in meiner Zukunft alles, aber ich werde kein Schauspieler.
Was hat sich dann geändert?
Ja, deswegen, da komme ich jetzt drauf, wie sich die Liebe ändert und wie sie eben wächst. Und jetzt bin ich Schauspieler. Daran merkt man, dass so eine Liebe auch im Wandel sein kann. Und ich habe dann, als ich dann bei Bavaria meine ersten Erfahrungen gesammelt hatte, mich mit den Schauspielmenschen somit am besten verstanden. Die waren irgendwie am offensten oder am neugierigsten, und wir haben natürlich auch viel feiern. Die wussten auch, wie man feiert. Und die sagten schon, ey, geh doch auch mal vorsprechen, du bist gar nicht mal so groß. Für einen Kunstturner war ich jetzt auch gar nicht so klein, aber und wenn du in den Raum kommst, wirkst du trotzdem so groß und leuchtest oder irgendwas, haben sie da Kitschiges dahingesabbelt, das können ja Schauspieler, Schauspielmenschen, und dann war das wie so ein Versuch, und ich habe immer versucht, vorsprechen zu gehen und fand es super witzig und super absurd und habe dann erst entdeckt, dass es ja ein akademisches Hochschulstudium gibt. Da wandelte sich dann die Liebe, indem man Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen und Akrobatik machen kann. Da dachte ich, das muss ich zumindest mal ausprobieren. So bin ich dann reingerutscht, und das war dann eine ganz andere Form von Liebe, auch meinen so angezüchteten Körper zu lernen, dann im Studium auch mal anders zu bewegen. Das war, gab für mich einen neuen Aha-Moment, dass es auch noch andere Rotationsachsen gibt, als die ich von Schraubensaltis kannte. Und dann wurde mir so, meine Kommilitonen war ich im Urlaub, dann war plötzlich nichts mehr mit körperlichen Dingen. Kam ich nach einem Jahr Reha zurück. Und dann hat sich die Liebe wieder neu gewandelt, weil ich dann die Essenz des Schauspiels neu entdeckt habe. Ich finde es noch interessant, dass du diese fast Metapher aufmachst über Liebe. Ich jetzt auch an eine Beziehung denke zu anderen Menschen, die man ja auch immer so neu entdecken sollte wahrscheinlich. Da habe ich gemerkt, okay, die Essenz des Schauspiels ist mir eigentlich geblieben. Und die besteht darin, Emotionen zu transportieren. Von der Bühne auf eine Drehbühne, von vor einer Kamera, durch die Kamera, bis hin zu den Rezipienten, wenn man so will. Und es geht darum, Menschen zum Lachen zu bringen, Menschen zum, vielleicht auch zum Weinen zu bringen, oder im besten Fall auch zum Nachdenken anzuregen. Da habe ich gemerkt, okay, das geht selbst ohne Körper, beziehungsweise mit weniger Funktionen des Körpers einfach nur. Ist ja auch eine Ausbildung, nicht nur in Körper, sondern auch in Stimme und Geist. Heißt die, also, um deine Frage kurz zu beantworten, während ich so sprechend denke, ob die Liebe dazu wächst? Ja.
Und sie verändert sich. Wie du es gerade schön beschrieben
verändert
hast.
Verändert sich, ja.
Wie in einer Beziehung. Die Schmetterlinge sind anders.
Ja. Ne? Und ich glaube, man muss sie aber auch, man muss sie auch suchen. Natürlich, wie in jedem Job, ist es mal mühsam und man hat mit cholerischen Regisseuren zu tun. Ich überlege, ob es da jetzt gendern sollte. Hatte ich mal eine cholerische Regisseurin, sollte es wahrscheinlich auch geben. In meinem Fall wurde ich verschont, wie auch immer. Und dann muss man sich auch durchbeißen und dann ist es auch wie in jedem Job, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dann auch mal mühsam aufzustehen und dann versteht man, hinterfragt man auch die Systemrelevanz hinter dem Ganzen und muss sich dann da auch neu suchen und ganz schwierig für mich auch Dinge abzusagen, wenn man nicht hinter einem Projekt steht. Ja, so wandelt sich das.
Und sollte es ja auch. Also ich glaube, man muss dafür offen sein. Aber du hast eben auch was Schönes erzählt, was deine SchauspielkommilitonInnen zu dir gesagt haben, dieses Leuchten. Das ist ja etwas, was ganz wichtig ist in diesem Job. Und du wirkst wie jemand, der schon immer klare Ziele hatte, aber auch eine sehr große mentale Stärke. Also jemand, der auf jeden Fall sich bewusst ist über das, was er kann und vielleicht auch, was er nicht kann und in der Perspektive auch, was man möchte. Mit der Abenteuerlust und dem Mut, Dinge auszuprobieren. Ist das eine Interpretation von meiner Seite, die völlig falsch ist oder bist du schon immer sehr mental stark gewesen?
Also das ist eine Interpretation, die sehr schön klingt in meinen Kopfhörerohren, der ich wahrscheinlich zum Teil beipflichten kann, dass ich würde behaupten, dass mein Charakter sich über die Jahre in seinen Grundzügen nicht großartig verändert hat. Das stimmt schon. Und ja, ich sage immer, das ist auch in unserem Verein Samuel Koch und Freunde, weil der seinen Hauptstützpunkt hat in der sonnenreichsten Gegend Deutschlands, ganz im Süden. Und weil der Slogan zu mir passt, nah an der Sonne gebaut, würde ich schon sagen, dass ich schon immer ein Typ war, der tendenziell eher nah an der Sonne gebaut war. Und wenn man genau hinschaut, Menschen, die mich gut kennen, haben zwischenzeitlich gemerkt, hat er sein Lächeln verloren, das für ihn so bekannte Lächeln. Und habe ich bestimmt zwischenzeitlich in meinem Leben auch, als ich nicht immer Ziele hatte und Pläne.
Aber es wäre ja auch absurd. Ich glaube, das hat jeder.
Ja. Und wo ich auch überhaupt gar keinen Plan mehr hatte vom Leben, weil ich habe jetzt schon einiges angedeutet. Das Schauspieldasein hatte sich so auf Körper und Bewegung aufgebaut. Ich hatte mit dem Cirque du Soleil geliebäugelt, wo sich die Talentscouts oft umgeschaut hatten bei meinen Wettkämpfen in Frankreich. Hatte ein Stipendienangebot von der State University of Illinois als Kunst- und Trainer. Also alles war irgendwie so auf körperliche Dinge aufgebaut. Auch das Pilotendasein natürlich. Und da gab es dann eine Phase, wo ich überhaupt keinen Plan mehr hatte in meinem Leben und auch keine klaren Ziele. Aber was ich jetzt rückblickend sagen kann, dieses zeitlich verlorene Lächeln habe ich auch wiederfinden dürfen und bin auch heute dann, natürlich ist bei mir auch wie bei jedem, nicht alles Gold, was glänzt und das Leben eine Achterbahn und geht auf und ab und ich liebe aber auch Achterbahn fahren und da ist eigentlich die Talfahrt das Schönste. Ich proste am liebsten, wenn man in einer Gruppe anstößt auf die Talfahrt an. Auf die Talfahrt des Lebens. Sind alle mal ganz verdutzt, aber immer, Talfahrt ist doch das Schönste. Also zumindest, wenn man weiß, dass man nie tiefer fällt, als die Schienen es zulassen und danach wieder bergauf geht, kann man auch mit Glück, Freude oder Trauer antizyklisch investieren. Was nicht heißt, dass ich dann auch manchmal das Gegenteil empfinde, wie kein Glück oder Frust oder Genervtheit.
Ja, also ich finde das schön, diese Metapher oder das Bild im Kopf mit, dass eine Achterbahnfahrt ja das Spannende ist, das Runterfahren und nicht das Hochfahren.
Ja.
Und ich finde auch schön, dass du das sagst. Also mit mentaler Stärke bezeichne ich in dem Fall ja wirklich, dass du auch kämpfst, wenn die Situation schwierig ist. Ne? Also dass du trotzdem weitergehst, aber dass jedermann tief hat und im Nachhinein, das ist genauso wie Liebeskummer. Ne? Liebeskummer braucht kein Mensch, aber es gibt ja immer einen danach und ich glaube, es ist ja trotzdem wichtig, dass man diese Emotion immer noch empfindet. Das ist genauso wie bei einer Niederlage, dass man auch aufsteht und weitermacht und das ist manchmal schwierig und ich habe genügend Punkte in meinem Leben gehabt, also beruflich, und sicherlich auch privat, wo ich gesagt habe, was soll das hier alles, ne? Wo will ich hin? Was will ich machen? Wie geht's weiter? So eine Orientierungslosigkeit und dann versucht man so einen Anker sich zu suchen, ob das die Eltern sind oder die Freunde, die einem dann vermeintlich gute Ratschläge geben, aber man will sie eigentlich gar nicht hören, weil die immer in dieselbe Richtung gehen. Mach doch jetzt mal was und tu doch mal und gib dir doch mal Mühe.
Können das auch Schläge
dann,
sein.
Ja, genau. Das sind dann diese Nackenschläge, die du zusätzlich nicht unbedingt brauchst. Ich habe gestern deine bezaubernde Frau auch kennengelernt. Ihr macht ja auch viel gemeinsam. Ne? Ihr habt jetzt auch Bücher geschrieben. Zweite Band von eurem Buch, das Kuscheltierkommando, ist jetzt erschienen. Erzähl uns doch mal ganz kurz, worum es da geht und was das ist.
Ach du meine Güte, ich war ja fahrlässig. Ich habe gestern noch dran gedacht und dachte, ich müsste dir eigentlich ein Exemplar mitbringen. Ich schicke es dir einfach zu, weil... Also ich würde die Zielgruppe auf 2 bis 99 Jahre ansetzen, wobei ich es jetzt auch einer 102-Jährigen geschenkt habe und die ist auch fasziniert davon. Also Zielgruppe unbegrenzt.
Aber deswegen, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche.
Ja.
Ich finde diese Altersbeschränkungen oder diese Einschätzungen, ne? Also 2 bis 6, ich glaube, dass es ganz viele Dinge gibt, ob das Filme sind oder ob das Bücher sind oder Hörspiele, die Kinder hören, aber die uns Erwachsenen auch sehr gut tun würden, weil da so viele Dinge viel klarer sind und gar nicht so, wir machen es ja als Erwachsene immer kompliziert alles. Ja. Ne? Wir interpretieren so viel rein, wir wägen immer die ganze Zeit ab.
Ja.
Und das ist eine Kunst, die Kinder zum Glück nicht haben, beziehungsweise noch nicht die Erfahrung in dem Fall und da viel, viel naiver rangehen. Entschuldige. Aber deswegen finde ich es gut, dass du sagst, von 2 bis 99.
Ja, oder sogar 102.
Oder 102. Erzähl.
Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, hätte es die Pandemie nicht gegeben, weiß ich nicht, ob es dazu gekommen wäre. Ich habe schon viel in der Republik unterwegs gewesen und habe auch viel vorgelesen und hatte immer überraschenderweise ganz junge Menschen auch im Publikum. Und es tat mir immer leid, habe dann oft Sekundarliteratur zugefügt und Michlaus Lönneberger vorgelesen, habe schon irgendwie, ich glaube 2014 oder so, mal auf meine To-Do-Liste geschrieben, ich muss mein eigenes Kinderbuch schreiben. Und es wäre, glaube ich, nie dazu gekommen, wenn nicht meine Frau auch die gleichen Gedanken hatte. Beziehungsweise eine Casterin war es, glaube ich, die sie fürs Traumschiff besetzt hatte, angefragt hatte, ob sie nicht mal Kinderbuch schreiben wollen würde. Und dann hat sich dann gab es dann eine Schnittmenge. Und haben gesagt, ja komm, wir probieren mal. Wir haben so viele Ideen, haben dann mal auf den Tisch geworfen. Und wir waren gerade harsch ausgebremst. Weil auch bei mir gründet sich natürlich die Existenz vieler Veranstaltungen, Vorstellungen, Theatervorstellungen oder Events, die ja nicht stattfinden konnten in den letzten 1,5 Jahren. Und ungefähr zeitgleich kam dann dieser Gedanke und diese Anfrage und dann haben wir Ideen auf den Tisch geworfen und hatten dann auch einen Verlag, der das ganz entzückend fand. Und jetzt inhaltlich gesprochen geht es um das Kuscheltierkommando, eine Geschichte über wahre Stärke. Um den kleinen Apollo, der durch einen Kletterunfall mit seinem Besitzer Fred einen Arm verliert und einen Arm abreißt und Fred kann nicht mehr mit ihm anfangen und schmeißt ihn in die Ecke und großer Streit und Frust und er versinkt im Tränenmeer und plötzlich taucht aber aus diesem Tränenmeer das Kuscheltierkommando auf, eine Gruppe von ausrangiertem Spielzeug, wenn man so will, und die helfen ihm bei seiner Rehabilitation dazu, dass er auch wert ist, einfach weil er da ist und dass er sicher nicht nur geliebt wird aufgrund seiner funktionsfähigen Hand oder seines Arms. Und zum Happy End bauen sie ihm aber noch einen goldenen Spezialarm und es kommt zur großen Versöhnungsgeschichte. Das ist im Groben umrissen der erste Teil. Wozu? Das kann ich jetzt echt empfehlen, weil es dann auch schon die erste wirklich ganzheitlich proaktive Regiearbeit meiner Frau und mir ist. Gibt es auch ein Musikhörspiel. Wird man hier auf Spotify hören, oder?
Ja.
Das heißt, man kann jetzt mal auf Pause drücken und eigentlich mal rüber zum Kuscheltierkommando. Ja, das ist echt ganz gut. Man hört mich als Horst der Hai.
Horst der Hai?
Ich bin Horst der Hai.
Oh, sehr gut.
Und ganz viele andere lustige Figuren. Das ist ein echt sehr, finde ich wirklich sehr gelungenes, spaßiges Musikhörspiel geworden zum Buch für Groß und Klein. Und weil das so erfolgreich war, wurde schnell Spiegel-Bestseller und wir sowieso so viele Ideen noch auf dem Tisch hatten, gab es jetzt auch schon den zweiten Teil über das schwierige Thema Loslassen.
Loslassen im Sinne von Spielzeug loslassen oder ja, Freunde loslassen oder auch Situationen. Da ist
natürlich so ein, wir hatten mir bei dem Kinderbuch, wie du es schon angedeutet hast, natürlich den Anspruch, gar nicht jetzt so mit der Moralkeule irgendeine Botschaft zu schwingen, sondern erstmal zu unterhalten. Und wir haben ganz wunderbare Illustrationen von Nadine Resch und was Schönes für die Kinder zu haben. Aber dann könnte ich jetzt nicht was schreiben oder vermitteln, was nicht doch irgendwo eine Wertvorstellung vermittelt, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken darf. Und so geht es im zweiten Teil um dieses Thema, wo uns eher von abgeraten wurde, sich, weil gerade so Tod, Abschied, Schmerz ist was, was so in Kinderbüchern reichlich wenig vorkommt, verhältnismäßig gesehen. Und wir haben gesagt, wir würden es trotzdem gerne versuchen und haben dann eine Abschiedsgeschichte geschrieben.
Aber ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ne? Also das Thema
Tabuthemen weniger
Tod, Krankheit, Sex. Ich meine, ich glaube, es fängt alles an, sich so ein bisschen zu entblättern, aber trotzdem über die eigene Sterblichkeit zu sprechen oder die seiner Eltern oder der Großeltern oder der Freunde. Ich glaube, das ist eine Auseinandersetzung, der man sich auf jeden Fall stellen muss. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meinem Freundeskreis schon zwei Menschen verloren, die ich extrem, also wie nennt man das, freundschaftlich geliebt habe, ne? Und mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Mhm. Das ist eine Geschichte gewesen, die mich wirklich auch schockiert und mitgenommen hat. Ne? Also ich glaube, in der Situation emotional war das so weit weg, aber dann, als wir mit unserem Freundeskreis bei der Beerdigung waren, da hat es einen wirklich komplett zerrissen, ne? Weil du selber das Gefühl hast, du stehst mitten im Leben und irgendwie verändert sich gerade alles. Und ich finde es total wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und auf jeden Fall auch reflektiert. Ne? Also das geht dir ja bestimmt genauso. Wie häufig sage ich mir immer, das Leben ist zu kurz und man muss wirklich alles machen und manchmal versinke ich dann auch in so einer völligen Lethargie. Entschuldige, aber jetzt sind wir auch schon wieder abgeschwiffen, wie man so schön sagt. Aber ich finde es gut, dass es solche Themen gibt, die du aufgeschnappt hast.
Jetzt habe ich fast Skrupel, dir den zweiten Teil zu schicken, weil es herzzerreißend traurig und,
ja, aber das,
und Eduard der Esel, den zerreißt es auch vor Abschiedsschmerz.
Ja, aber dann schick mir den. Also ich finde sowas toll, ich finde sowas total wichtig, ne? Und sich auch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Du gehst nächstes Jahr auf Tour.
Ja, richtig.
Ne? Schwerelos, wie das Leben leichter wird, heißt sie. Das ist jetzt aber, also du musst mal kurz erzählen, was da passiert, weil das ist ja ein Mix aus, sag ich mal, in Beratung würde ich es jetzt nicht nennen, aber Erfahrungsteilung.
Erfahrungsteilung?
Genau, mit Comedy aber auch. Ne? Also du bist da auch voll in deinem Element. Also das ist nicht nur Samuel Koch, sondern auch Samuel Koch, der Schauspieler und der Comedian.
Comedian, weiß ich nicht, also als Stand-Up-Comedian würde ich mich natürlich schon lange nicht bezeichnen, wenn dann geht Sit-Up-Comedy, aber ich schlüpfe da schon auch in Rollen, ja, sind wir in Hamburg? Ja, wir sind noch in Hamburg.
Wann seid ihr in Hamburg?
Ich glaube, es ist der 10. Mai.
Super, guck mal, da kann ich auch gleich Werbung für meine Tour machen, ich gehe nämlich auch auf Tour.
Echt?
Im November.
Okay.
Acht Städte in Deutschland mit Kino oder Couch, dem Podcast.
Ach wirklich?
Ja.
Was passiert da dann?
Da gibt es auch so ein bisschen, also ich sag jetzt mal, so ein kleines Intro mit ein bisschen Stand-Up, Geschichten aus den 25 Jahren, die ich in diesem bunten Show-Business schon unterwegs bin. Und dann gibt es auch tolle Gäste, wir haben schon ein paar veröffentlicht, Nilam Farouk kommt zum Beispiel, Olli Schulz ist dabei, Knossi ist dabei.
Und dann unterhaltet ihr euch auf der Bühne, oder was?
Genau, dann machen wir im Prinzip das, was wir jetzt machen, mit ein paar Spielchen und Interaktionen mit dem Publikum und dann schauen wir mal, was dabei. Ein bunter Strauß, den wir präsentieren.
Aber das trifft es ja auch bei Schwerelos.
Ja.
Auch gut. Es wird Interaktion geben, es wird auch wunderbare Gäste geben, die ich will sie gerne als Überraschungsgäste halten. Es kommen ein paar ganz spannende Leute, alle, die natürlich auf irgendeine Art und Weise emotional oder inhaltlich was zum Thema Schwerelos beitragen können. Also zumindest etwas von unserer Schwere nehmen können oder einfach nur Leichtigkeit vermitteln. Und wenn das bedeutet, dass man ein bisschen Quatsch erzählt. Aber es wird auch, ich werde auch die zuschauenden Menschen ein bisschen fordern, wird auch theatrale Elemente geben und natürlich herrliche Musik. Also wird der bunte Strauß trifft auch bei Schwerelos zu. Und dein Tour heißt dann Kino oder Couch?
Genau, Kino oder Couch.
Im November.
Der Podcast, die Tour.
Ach, witzig.
Genau. Ich habe das ja noch nie gemacht. Du hast es ja schon mal ausprobiert und getan. Ja. Für dich ist für dich die Interaktion auch mit dem Publikum, also durchs Theater oder durch diese Tour, das Schönste? Oder magst du es auch gerne mal in deinem Closed Set sozusagen zu sein, ohne dass das jetzt... Wir haben ja gestern gelernt bei einer Serie, die vorgestellt wurde von Amazon, dass Closed Set immer bedeutet, da geht es richtig zur Sache. Also ich meine jetzt Closed Set im Sinne von andere Kolleginnen, mit denen du zusammenarbeitest, ohne Publikum zu arbeiten.
Mhm.
Hat beides was?
Ja, es hat beides was. Ich finde die Interaktion unerlässlich, aber eben nicht nur. Im Theater ist es ja so, dass man viele Proben hat und das ist quasi der... das Closed Set, wenn man so will, oder der intime Raum, in dem man sich auch ausprobieren darf, in dem es kein Falsch und Richtig gibt und so weiter und so fort. Aber ich liebe wirklich beides oder schätze beides. Für wen oder mit wem würde sich sonst zu spielen oder zu interagieren lohnen als mit den Zuschauenden? Und auf der anderen Seite liebe ich es auch sehr, ich habe zum Beispiel 3 Jahre lang Faust gespielt in über drei Stunden Abend oder auch Madame Bovary, so ein 4 Stunden Abend, Zumutung für die Zuschauermenschen und hat mir aber wechselwirkend auch was gegeben, weil ich dann einfach auch für diese 3,5 Stunden als Goethes Faust auch in dieser Rolle komplett war und auch vergessen habe, was jetzt mit mir als Privatmensch los ist. Und es ist irgendwie so ein Geschenk, was man sich auch selbst dann macht, beziehungsweise der Rolle auch gibt, mit dem man sich dafür her schenkt. Und da ist man dann auch irgendwie so close. Also für mich so die größte Herausforderung, sowohl als Spieler als auch Mensch, ist so frei zu werden von mir selbst. Und wenn ich das schaffe auf der Bühne, ist es ein extremes Freiheitsgefühl. Und das merkt und spürt dann auch, merken auch die Zuschauer.
Wenn man so wie du alles mal ausprobiert, ne? Oder zumindest guckt und diesen Mut hat, zu sagen, ich weiß ja nicht, wie es ist, deswegen mache ich es. Also ob das jetzt ein Buch schreiben ist oder ob es eine Tour ist. Welche Ziele hast du? Gibt es ein Ziel, bei dem du sagst, das ist on the horizon, das würde ich mir total wünschen, dass das mal klappt oder auf das du hinarbeitest? Oder bist du da viel entspannter und sagst du, es ist super, so wie es ist und ich freue mich da, meine Fertigkeiten auszubauen und Fähigkeiten?
Ja, das ist ambivalent. Das ist eine sehr gute Frage, finde ich, weil man das sehr oft gecoacht bekommt, wenn man sich Coaching-Medien bedienen möchte. Das ist das Wichtigste, Ziele und Pläne. Und ich finde das ist schwierig, weil Pläne... Also es hat auch meine augenscheinliche Erfahrung ja gezeigt, dass es sowieso immer alles anders kommt, als man denkt. Und dass Pläne und Ziele dann auch ein Stück weit, je nachdem, wie stoisch man die verfolgt, auch was Limitierendes haben können und was Einschränkendes. Und ich bin da, du hast gefragt, oder bin ich da offen? Ich würde auch sagen, ich bin da eher offen und für mich ist schön, was da ist. Und ich versuche so gut es geht, die Gegenwart zu genießen und im Jetzt zu leben und zufrieden zu sein, aber mich auch gleichzeitig nicht zufrieden zu geben. Das gebe ich schon zu. Ich könnte echt eine richtig lange Liste aufzählen an Zielen und Wünschen, die ich noch habe.
Sag mal ein, zwei.
Ach ja, ich schreibe gerade an einer Serie, was natürlich toll wäre, wenn die irgendwann realisiert wird. Schreibe aber auch einen non-fiktionalen Serienprojekt und gibt so Filme und andere Serienprojekte, für die wir schon die Trailer gedreht haben, aber die noch nicht verkauft wurden. Habe so fürs Theater auch Visionen und würde auch gerne, habe auch schon erste Regieanfragen, die sich durch Corona wieder zerschlagen haben. Eine riesige Kinderturnshow, die ich auch gerne machen wollen würde. Mit unserem Verein Samuel Koch und Freunde haben wir große Visionen, eine einzige herrliche Wohlfühloase für Körper, Seele und Geist zu errichten. Da braucht man natürlich auch die nötige Kohle oder Fördermitglieder. Gebe ich dir gleich einen Fördermitgliedschein mit. Gut, dass du es erwähnst. Nein. Und da ist die Liste echt lange, um mal nur einige Dinge zu nennen. Und gleichzeitig will auch da ich mich frei machen von alledem. Und ich glaube, bin ich auch frei. Und ich finde, es ist wirklich, also ich bewundere einfach total einen Taxifahrer, der sagt, ich bin zufrieden mit dem, was ich tue und ich liebe, was ich mache. Und jemand, der unseren Müll wegräumt und der sagt, das füllt mich aus. Oder jetzt war ich in Berlin und der Currywurstbodenbesitzer, der da täglich in diesem triefenden Fett steht und einfach so herzerwärmend freundlich ist, mitten im Kiez sich anstanden, den ich anspucken lässt und auf die 70 zugeht und einfach ausgeglichen ist, dann denke ich, wow, das will ich auch können und so will ich auch, und wenn ich irgendwann Straßenbahnfahrer wäre, was ich einfach super wertvoll finde, dann will ich auch damit zufrieden sein, verstehst du? Ich meine also, ich will jetzt gar nicht so zu sehr mein Herz dran hängen. Ich weiß, meine Frau oder so würde mir das vorhalten, nee, Träume sind das Wichtigste, man muss träumen, aber für mich ist das echt beruflich und Business. Und ich versuche das, auch wenn ich es als Berufung verstehe, den Beruf, versuche ich es auch zu trennen. Und ist eigentlich mein Ziel, also eigentlich ist eigentlich ein Scheißwort, Entschuldigung, hat mein Kompaniechef immer gesagt, ich bin echt schwer geschädigt von dieser Zeit. Naja, ist mir wichtig, ein guter Freund zu sein und ein guter Bruder und ein guter Sohn, solange ich es noch sein darf, und ein guter Ehemann. Und damit bin ich schon mehr als ausgelastet, im Grunde.
Schön. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, dieses Reflektieren, also eine gewisse Rastlosigkeit ist, glaube ich, gesund.
Ja, die hat
aber
man
auch. Ja. Ja, genau, aber man muss versuchen, dass sich das die Waage hält.
Wie ist bei dir, der glaube ich, als deutscher Moderator schon alles gesehen und vielleicht auch erreicht hast, was man erreichen kann. Ich glaube, egal, wen ich treffe, wenn ich sage, ich bin bei Steven Gärtchen, alle lieben Steven.
Ach, das ist ja toll, das freut mich.
Und ab jetzt auch auf der Herfahrt gehört, auch der ist mein Lieblingsmoderator.
Oh.
Was hast du so noch Ziele, Pläne?
Ja, total. Ich glaube, das ist total interessant, weil ich werde ja 50 und ich merke schon, dass ich total nachdenklich in vielen Dingen geworden bin.
Mhm.
Und ich bin extrem rastlos, ne? Also das ist leider Gottes ein Riesenproblem. Das sagen meine Eltern auch immer, du hast so Hummeln im Hintern, ne? Du musst wirklich mal aufpassen. Und meine Großmutter hat immer gesagt, du musst auch mal zurückblicken und ein bisschen Ruhe bewahren. Deswegen, es gibt Dinge, die ich gerne noch machen möchte, aber beruflich habe ich das große Glück gehabt, schon so viele tolle Sachen zu machen. Und ich bin so dankbar, dass ich schon so lange machen darf. Man muss immer aufpassen, dass nicht dieses immer mehr eintritt. Aber ich merke, dass ich da meine Wünsche und Ziele verschieben. Also dass ich, glaube ich, eher privater Natur Dinge noch habe, die ich gerne noch erleben möchte und sehen möchte. Ach, ich liebe es zu reisen. Also für mich sind Menschen faszinierend und ich liebe das, mich einfach irgendwo hinzusetzen, die zu beobachten. Und ich glaube, ich möchte gerne, vor allen Dingen, weil unser Job ja damit einhergeht, dass wir mit vielen Menschen die ganze Zeit in Kontakt sind, mag ich auch mal die...
Keine Menschen.
Die, genau.
Kriegst du.
Ja, mag ich auch mal keine Menschen.
Ja,
also die Natur ist... Also es gibt so Momente, wo ich dann echt gerne einfach durch den Wald spazieren gehe oder vor allen Dingen in Hamburg am Wasser bin. Das hat für mich so ein unfassbares Freiheitsgefühl, zu sehen, dass du überall hingehen kannst. Das sind Dinge, die ich mache. Einfach mal so sacken lassen, einfach nur so einzuatmen. Ich mag den Wind gerne, ich mag das irgendwie spüren oder Fahrrad fahren. Und das sind einfach Dinge, glaube ich, die ich in Zukunft gerne häufiger machen möchte. Und da muss ich einfach drauf achten, weil ich glaube, dass das Leben rast, vor allen Dingen jetzt, die nächsten hoffentlich 40 Jahre, 25, keine Ahnung, du hast ja selber gesagt, das Leben hält immer absurde Überraschungen für einen bereit, ne? Und dafür muss man, glaube ich, auch vorbereitet sein ein bisschen.
Aber klingt sehr romantisch.
Ja, also da bin ich aber genauso wie du auch, glaube ich, ein Romantiker.
Ah, sehr gut.
Sag mal, wir haben eine schöne Rubrik, die nennt sich Fast and Furchtlos. Und da geht es darum, dass ich dir schnelle Fragen stelle und du schnelle Antworten gibst. Wenn du Lust hast, legen wir los.
Ach wirklich? Ich hab, glaube ich, bestimmt in 5, 6 Folgen reingehört. Aber dann habe ich nie so weit gehört.
Sonst musst du den Rest hören? Nein, kommen wir zur ersten Frage. In welchem Film, Serie oder Serie hättest du gerne mitgespielt?
Monk.
Monk?
Nee, warte, aber ich muss so fast, nicht wahr?
Ja.
Aber das ist halt die einzige, die mir eingefallen ist. Nein, warte, lass mich noch ganz kurz überlegen.
Ja, gerne.
Ich hätte gerne was Historisches gemacht.
Eine historische Serie?
Oh, ich kann
also Fantasy, so Game of Thrones? Oder
weniger Fantasy.
Ben-Hur.
Ja, Ben-Hur, das gab es nicht als Serie.
Spartacus.
Ja, oder so.
Nee, Film.
Also oder auch Vikings oder so.
Vikings. Kann anders sein.
Okay, es war jetzt nicht so fast.
Lieber für immer auf der Theaterbühne oder auf der Kinoleinwand?
Für immer?
Mhm.
Boah, wieder noch.
Der Mix macht's.
Für immer? Nee. Also Film kann auch ganz schön ätzend sein. Und nur Theater kann auch ganz schön ätzend sein. Also dann lieber Straßenbahn fahren.
Wohin geht deine nächste Reise?
Ach du Schreck. Ich muss im Kalender gucken. Meine Frau fliegt jetzt unverantwortlicherweise nach Indien ohne mich.
Oh.
Das geht eigentlich so.
Zum Arbeiten oder zum?
Zum Arbeiten, sie dreht da, ja. Und ich gucke gerade mal Kalender. Ich fahre jetzt gleich von Hamburg nach. Also meinst du eine Fernreise?
Ja, oder, also Reisen kann ja alles sein. Das ist ja von Berlin nach Hamburg auch eine Fernreise.
Also mit Fast wird das hier mit mir nichts. Ich sehe hier, bin ich zum Hockenheimring eingeladen. Wegen so einer Wings for Life Querschnittsforschungsangelegenheit. Das ist aber auch nicht so eine wirkliche Reise. Da bringst du mich jetzt ins Schwitzen. Furchtlos heißt das, die Rubrik, ja?
Ja.
Fast und furchtlos. Wir sind gerade am Grübeln. Das ist jetzt wirklich furchtlos, was ich sage.
Ja.
Fast habe ich schon verpasst. Aber wir haben tatsächlich eine Anfrage von einem Kreuzfahrtschiff. Und wir hadern.
Ob ihr da mitfahrt? Aufgrund
ob Sarah und ich gemeinsam da auftreten. Als kleiner Junge wollte ich das immer mal machen. Aber jetzt, glaube ich, kann man es nicht mehr machen. Mit seinem Gewissen vereinbaren. So richtig. Da grübeln wir noch. Also das wird keine Fernreise. Also ich will unbedingt, unsere letzten Reisen waren nach Uganda und nach Israel und nach L.A. natürlich. Und ich will unbedingt mal nach Kanada.
Oh, da möchte ich auch hin.
Ja.
Vancouver Island. Da würde ich gerne hin, das ist also traumhaft.
Vancouver Island, da kann man, genau, da gibt es so, ich hatte immer in Wien einen Vortrag gehalten vor der UNO, vor der UN. Da habe ich eine Dame kennengelernt, die dort arbeitet auf Vancouver Island und hat mich sogar da eingeladen, aber ich bin noch nicht da gewesen. Und dort gibt es so Wellenausgleichboote, mit denen man ganz nah an die Orcas rankommt.
Oh, cool.
Da will ich mal hin.
Das ist eine geile Szene, da komme ich mit.
Sehr gut.
Was ist dein nutzlosestes Talent?
Oh, im ersten Moment hätte ich Schweigen gesagt. Aber das ist ja auch
das ist
nützlich, ne?
Ja, sehr nützlich, finde ich.
Okay, dann nicht schnell und ängstliche Antworten geben. Das ist wirklich nutzlos. was ich konnte mal. Das kann ich jetzt auch nicht mehr. Also rumsitzen. Ist echt mein nutzloses Talent.
Rumsitzen?
Ja.
Würdest du auch in einem Musical mitmachen?
Unter Umständen ja.
Ja? Kannst du gut singen?
Nee, wenn die Umstände wären, dass ich nicht singen darf.
Geil. Was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht?
Hätte ich mich da vorbereiten können?
Nee.
Nee, sind die immer anders, die Fragen?
Zuletzt? Ja, es gibt ja.
Natürlich Kino und Couch Podcast.
Sehr schön. Von welchem Promi hättest du gerne die Telefonnummer in deinem Handy gespeichert?
Jackie Chan.
Oh. Den habe ich.
Hast du schon gesehen, oder? Natürlich, du hast alle gesehen.
Nee, also ich habe den schon ein paar Mal getroffen. Bei den Oscars hat er einen Ehren-Oscar gekriegt, glaube ich, vor 2-3 Jahren.
Ja.
Und dann habe ich ihn gesehen, waren wir in Shanghai bei der Eröffnung von der damaligen Formel-1-Strecke. Da sind wir mit ein paar Freunden hingeflogen, Ewigkeiten schon her. Und da, der ist ja ein absoluter National-Superstar, ne? Der ist ja auch
natürlich
sehr pro chinesischem Regime. Und da ist er aufgetreten und wurde in einem riesen Cadillac durchs Stadion gefahren und hat dabei seine Songs gesungen. Der ist ja auch noch Sänger zusätzlich.
Ja, das finde ich eher, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Aber war schon lustig, das zu sehen. Gibt es bei euch zu Hause Streit um die Fernbedienung oder mögt ihr beide die gleichen Sachen?
Wir haben, glaube ich, gar keine Fernbedienung.
Achso, ja, du hast ja noch nicht mal einen Fernseher, nur einen Beamer.
Ja.
Aber da gibt es ja auch so eine Art Fernbedienung für das Programm.
Ja, wir haben so ein Problem. Ich gucke super gerne Trailer, weil dann denke ich manchmal, ach, hat sich erübrigt. Jetzt brauche ich auch diesen Film nicht mehr sehen, habe ich alles verstanden. Und meine Frau mag es gar nicht. Das ist schwierig. Sie mag gar nicht so gerne Trailer gucken. Deswegen haben wir schon eine Liste dessen, was wir gucken. Wir gucken super wenig. Das ist eigentlich unverantwortlich in unserem Job, aber es gibt Dinge, die sie nicht so gern schaut und Dinge, die ich nicht gern schaut, aber wir finden auch die mit. Wir mögen es beide gerne spannend und auch kittig und gibt da Schnittmengen. Also es gibt keinen Streit.
Das ist gut.
Um auf den Punkt zu kommen.
Welchen Film hast du zuletzt geguckt?
Ach du meine Güte. Also mit Fast ist da wirklich nicht zu holen. Warte, lass mich überlegen. Ich war im Kino. Ich glaube, es war Top Gun.
Maverick?
Ja.
Und?
Ja, aber der zählt nicht richtig, weil ich kam eine Stunde später. Ich war quasi eingesperrt in der ersten Etage ohne, und die Treppe wurde abgebaut. Deswegen kam ich eine Stunde später in den Film, deswegen zählt er nicht. Davor habe ich einen ganz grauenvollen Film gesehen, in diesem Kinomarathon, den meine Frau und ich probiert hatten, und das war Moonfall.
Oh Gott.
Ja, das war ein Griff ins Klo.
Ja. Leider Gottes. An Roland Emmerich. Ich glaube, das kann man sagen.
Aber
ich mag den Roland auch total gerne, aber der Film hat leider.
Also, das so hat mich geschockiert. Da ist mehr Geld reingeflossen, als Deutschland in die Ukraine-Hilfe geschossen hat, zunächst. Und dann sowas. Da werde ich fast ärgerlich.
Ja. Entschuldigung. Ja, verstehe. Nö. Aber Top Gun Maverick musst du dir nochmal die erste
Stunde. Ja, ich muss die erste Hälfte noch sehen.
Mein lieber Samuel, das war. Sehr schön mit dir zu schnacken.
Nur nicht Fast.
Nein, aber das ist ja überhaupt nicht, das ist ja nur ein Druckmittel.
Ja, das ist glaube ich ordentlich. Druck kann ich auch nur bedingt.
Nein, das hast du großartig gemacht. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich.
Oha.
Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Das ist ja eine schöne Frage. Es gibt den Film noch nicht.
Ja, dann sag einfach, du kannst auch einen ausgedachten Titel nennen.
Läuft.
Läuft, heißt er? Cool.
Aber es wird eine Serie.
Wird eine Serie.
Aber es ist der Arbeitstitel.
Aber mit mehreren Staffeln hoffentlich eine Serie.
Das wird der Finanzier entscheiden. Oder die zuschauenden Menschen.
Samuel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute. Ich freue mich auf die Tour.
Ja, ich freue mich auf deine, wenn ich dann vorbeikomme.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.